Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Ich würde mal sagen, die erste ganz offizielle Winterfolge. Jetzt können wir dem Ganzen, glaube ich, nicht mehr entkommen. Ich sitze schon mit meiner Heizdecke hier.
Beste Errungenschaft, Heizdecke. Ja, hallo, echt, auch von mir. Ja, Winter is coming. Ich bin voll im Game of Thrones Fieber. Wir gucken das jetzt gerade zum zweiten Mal.
Ah, ja, geil.
Und deswegen gehe ich allen total auf den Keks, weil ich zwischendurch einfach immer wieder dieses Winter is coming sage. Und es einfach so passend ist.
Ja, Mann, jetzt ist gerade wirklich richtig arschkalt geworden. Ich war gestern und vorgestern schön in den Alpen unterwegs und da hat es so heftig geschneit. Das haben wir richtig krass unterschätzt. Aber da hat es einfach so durchgeschneit und das war auch jetzt der erste große Schnee da in der Region. Und wir mussten so richtig das Auto freischaufeln und alles. Das war richtig krass. Aber krass. Es war natürlich auch sehr schön, weil Alpen im Schnee ist immer ein sehr schöner Anblick, nicht?
Ja, das stimmt. Hattest du denn da schon deine Heizdecke mit, Mimi?
Nein, meine Heizdecke habe ich dann erst danach bekommen. Also die war da noch nicht da, leider. Aber wir waren ja in den Alpen in einem tollen Wellnesshotel. Das heißt, ich saß ja in der Sauna mit Blick auf den Schnee. Das heißt, es war dann sehr gemütlich.
Ich verstehe. Also gerade ist die Verbindung ganz schlecht. Ganz schlechte Verbindung. Ganz schwierig.
Du hast eine
gerade.
Sauna bei dir im Garten, Alter. Was willst du denn jetzt?
Aber ich habe keinen Schnee. Siehst du, dass meine Farbe sich langsam ändert? Ich mache gerade meine Transformation durch. Siehst du das?
Mhm.
Siehst du dieses grün glitzernde, was da langsam so durchkommt? Ich schwöre bei Gott, ich werde jedes Jahr grinchiger. Oh Gott. Wirklich. Es ist einfach überhaupt nicht meine Zeit.
Weihnachtsspirit.
Ich habe auch das Gefühl, wenn jemand so richtig weihnachtlich ist, dass ich dann wirklich so auch anfange zu lachen wie der Grinch. So. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dann mein Gesicht zu so einer richtigen Fratze verzieht. Ich mache das nur wegen meiner Kinder.
Das ist nicht sehr sympathisch. Das ist nicht sehr sympathisch.
Sarah. Versuche jetzt für die Folge, das sind ja interessante Themen, die wir haben, die uns ja auch sehr selbst berühren. Deswegen versuche ich, mein Grün abzustreifen und nochmal in mein professionelles Ich reinzukommen.
Ja, wenn wir schon bei Vorweihnachtszeit sind, das ist ja eine sehr spannende Phase, die auch immer wieder Konflikte birgt bei Kindern mit Migrationshintergrund. Darüber wollen wir heute sprechen, nicht über die Weihnachtserfahrung von Kindern mit Migrationshintergrund, sondern über Familien mit Migrationserfahrung. Und jetzt schon mal ganz am Anfang möchte ich sagen, es geht hier um alle Familien, die Migrationserfahrung haben. Ich weiß, dass wenn es um das Thema Migration geht, dann haben ja alle direkt das Bild von Afghanen im Kopf oder Arabern im Kopf oder Türken oder so. Bei uns wird es aber explizit um alle Menschen mit Migrationserfahrung gehen, weil das, was wir hier besprechen, ist ein Prozess, der bei jedem stattfindet, der von der einen Kultur in die andere geht. Also das haben auch Ukrainerinnen und Ukrainer erlebt oder haben auch in den 90ern die ganzen Russlanddeutschen erlebt, die wieder zurückgekommen sind nach Deutschland. Also das ist eine generelle Erfahrung, die Menschen mit Migrationshintergrund haben. Nur jetzt in der Weihnachtszeit sind es ja besonders diese Konflikte, die eben in muslimischstämmigen Familien auftreten, nämlich: Kann mein Kind am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen oder nicht? Ist mein Kind beim Weihnachtsplätzchen machen? Darf das da mitmachen oder nicht? Das sind ja so klassische Themen, die dann immer wieder kommen. Und wir sprechen heute darüber, was überhaupt diese Migration mit einem macht. Dieser Kampf, alte Kultur, neue Kultur, mit Familie. Die Kultur verlieren oder Angst haben, sie zu verlieren, sie abstreifen. Wie geht man damit um? Das sind ganz interessante Prozesse. Und da werden wir wohl auch die ein oder andere kleine Anekdote erzählen. Denn auch wir sind eine Familie mit Migrationserfahrung und Sarah ist sogar erste Generation. Das finde ich immer crazy, weil das irgendwie gar nicht, weil man das irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat bei dir. Aber Sarah ist nicht in Deutschland geboren und ich bin schon in Deutschland geboren. Also Sarah ist wirklich in den ganzen Migrationsstatistiken. finde ich so geil, dass du da einfach drin bist.
Ja, Ja, das hat mein Mann letztens auch gesagt.
Und das beschreibt so krass die Absurdität der Sache, finde ich. Wenn es dann so, ja, mindestens ein Elternteil im Ausland geboren. Ja, deine Kinder. Das trifft einfach auf deine Kinder zu. Und deine Kinder könnten Deutscher nicht sein. Also es ist wirklich...
Das liegt mit Sicherheit auch an dem deutsch-kartoffeligsten Mann, den ich mir hätte suchen können. Der hat da mit Sicherheit auch seinen Anteil dazu beigetragen. Aber ja, es ist wirklich verrückt. Mein Mann findet das selber witzig. Also, dass er sagt, guck mal, Statistik, da bist du drin. Mm. So, okay, ja, fühlt sich total crazy an. Also Leute, um das kurz aufzulösen, ich bin in Algerien geboren. Meine Eltern sind nach Algerien gezogen und es war eigentlich auch der Plan, dass sie da bleiben. Aber Unruhen im Land haben sie dazu bewegt. Mein Papa oder unser Papa ist Algerier, der eh schon eigentlich, das ist ja auch spannend, vor ganz vielen Generationen nach Tunesien gewandert ist, aber eigentlich sich als Algerier eher identifiziert, ja. Und dann sind wir zurück nach
Algerien. Und auch einen algerischen Pass hat.
Genau.
Also deswegen.
Ja. Und dann sind wir nach Algerien. Unsere Mutter ist Deutsche. Und ja, als es dann da unruhig wurde, haben unsere Eltern sich dazu entschieden, da war ich fünf. Als ich sechs war, kamst du, kleines Biestie nämlich. Da waren wir nämlich schon in Deutschland. Mhm. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. So, das heißt, seitdem ich eigentlich, ja, sechs bin, bin ich hier. Und ich bin dreisprachig aufgewachsen, von der ich nur noch eine kann. Das ist auch echt, das ist wirklich, ja. Das ist so traurig. Und da mache ich meinem Vater auch heute noch einen Vorwurf. Aber da sind wir jetzt schon mitten in der Folge.
Mitten in der Folge, ja. Und trotzdem, Sarah, bist du eine erste Generation Migrantin. Wollen wir vielleicht direkt mal reingehen in den Kern unserer ersten Folge. Und zwar dieser Prozess des Ankommens. Also quasi erstmal dieser Prozess, dieser physische Prozess. Ich bin aus meiner Kultur weggegangen und komme in eine neue Kultur.
Ja.
Was läuft da ab?
Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir nicht nur über die erste Generation, sondern in den nächsten Folgen auch über zweite oder dritte Generation sprechen werden, weil die Auswirkungen teilweise ja bis in die dritte Generation immer noch zu spüren sind, so. Und eine Migrationserfahrung ist halt keine Diagnose und es ist kein Problem, aber sie kann halt besondere Stressoren und besondere Stärken mit sich bringen, so. Und ich glaube, deswegen werden wir auch in den nächsten Folgen immer mal wieder den Bogen zu unserer eigenen Kindheit, zu unseren eigenen Erfahrungen spannen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange diese Folgen werden. Weil ja wir auch immer noch Auswirkungen davon mitbekommen haben. So. Und ich glaube aber, dass meine Kinder tatsächlich jetzt im Alltag keine Auswirkungen davon mehr mitbekommen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ja, also mal gucken, vielleicht werden sie ja irgendwann was anderes sagen, aber ich glaube nicht. Na, es gibt ganz viele Unterschiede. Es gibt ja Leute, die wegen einer Arbeitsmigration oder einer Flucht oder einem Familiennachzug irgendwie nach Deutschland gekommen sind und deswegen kann man nicht pauschalisieren, das ist diese Gruppe, die verhält sich immer so und so. Das finde ich immer super schwierig. Und hier werden wir über Muster sprechen und nicht über die Migrationsfamilie. Mhm. Also es gibt verschiedene Muster bei verschiedenen Familien mit verschiedensten Herkünften. Und ich mag diese Pauschalisierung überhaupt nicht, weil wir denen damit so einen Stempel aufsetzen und die teilweise gar keine Möglichkeit haben, sich davon zu befreien, meiner Meinung nach.
Ich meine, die Migrationsgeschichte ist ja bei jedem Einzelnen super individuell und es kommt auf so viele Faktoren an. Es kommt ja auch total darauf an, was für eine Community gibt es schon in Deutschland. Na, es ist ja was anderes, wenn du jetzt als Somali nach Deutschland kommst, in eine Stadt, wo es keinen einzigen anderen Somali gibt, als wenn du in den 60ern, 70ern als türkische Familie nach Duisburg gekommen bist, wo es super viele türkische Familien schon gab. Also das sind ja alleine schon ganz verschiedene Grundvoraussetzungen, die dann natürlich auch die weiteren Jahre bestimmen. Also deswegen kann man das eh nie pauschalisieren und da würde ich auch stärkstens von abraten, bei jeder Migrationsgeschichte, auch wenn wir jetzt noch über Migration in Deutschland sprechen, jede Erfahrung ist individuell. Also
beim Jugendamt habe ich gestern mit einer Dame gesprochen, da haben wir auch über Migration gesprochen und dass das jetzt quasi auch immer mehr beim Jugendamt ankommt, ne, dass Ukrainer oder russischstämmige Menschen auch mehr beim Jugendamt jetzt langsam ankommen und da Hilfe benötigen oder Hilfe wollen. Und dass jetzt auch einige Amerikaner kommen. Also wir haben jetzt auch tatsächlich, das ist ja in den Medien noch gar nicht so präsent, auch einige Amerikaner, die quasi nach Deutschland kommen und da Unterstützung und Hilfe brauchen. Und wenn wir über Amerikaner sprechen und wie die sich migrieren können, reden wir natürlich über Welten zu einem Somali oder so. Ne? Also das ist ja unglaublich, wenn Leute, die trotzdem irgendwie alles unter einem Hut stecken. Jetzt kommt ein Wort, Mimi, ich werde es einmal sagen. Wir wissen ja alle, ich bin nicht sehr gut mit meiner schweren Zunge in verschiedenen Fachwörtern diese auszusprechen. Ich werde es jetzt einmal tun und dann werden wir einfach immer nur sagen, dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann, okay?
Okay.
Aber ich finde es wichtig, das einmal gesagt zu haben. Konzentration. Wir werden jetzt in dieser Folge viel über die Akkulturation sprechen.
Sehr gut.
War das korrekt?
Sehr gut.
Tagesziel erreicht. Yay! Ja, also Leute, nur, dass ihr es mal gehört habt. Und Akkulturation bedeutet den Prozess, bei dem Menschen sich an eine neue Kultur und Umgebung anpassen. Also Kultur ist ja in dem Wort mit drin, ne? Aber just saying.
Mhm.
Und dabei gleichzeitig Teile der eigenen Kultur behalten oder verändern. Also das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Alle hier in eine Akkulturation, jetzt habe ich schon dreimal gesagt, es wird mein neues Lieblingswort, zu bekommen. Und dieser Prozess passiert zum Beispiel nach Migration, aber auch, wenn man lange in einem anderen Land lebt. Also es betrifft nicht nur die Sprache, sondern auch die Werte und die Regeln, wie man zum Beispiel Respekt zeigt, die Alltagsrollen, Elternrolle, Arbeit, Schule, die Kommunikation direkt oder indirekt, wie kann ich Kritik anbringen, was ist mit Smalltalk? Es gibt einige Kulturen, da ist Smalltalk überhaupt nicht üblich. Auch das müssen wir wissen. Hier in Deutschland ist Smalltalk gehört zum A und O, ja, mit jedem Idioten an der Kasse ein bisschen Smalltalken, sonst wird man als unhöflich abgestempelt. In einigen Kulturen ist das aber gar nicht gang und gäbe, ja, und erst recht nicht, wenn man nicht sicher in der Sprache ist.
Hm.
Ich führe da nicht Smalltalk auf eine Sprache, wo ich jedes Wort mir aus dem Gehirn drücken muss.
Aber auch da finde ich wieder interessant, weil da ist ja auch unsere Kultur total facettenreich, weil da kommt es auch total drauf an, wo man ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo in Berlin bist oder hier in München, ne, da hältst du auch keinen Smalltalk an der Kasse. Aber wenn wir jetzt in dem kleinen Dorf bei meinen Eltern sind, ne, da sage ich schon mal Hallo, schönen Tag noch. So. Das heißt, ich verändere ja auch dann, wie ich spreche, je nachdem, wo ich bin. Aber das muss man ja als Migrant oder als Migrantin auch erstmal raffen, wenn man das dann lernt. Und dann ist man irgendwo in Berlin und sagt dann so, hallo, oder will mit der Kassiererin reden und wirst du so angeguckt und denkst du so, was will die denn jetzt von mir? Ne, also das ist ja auch dann wieder sowas, was man als Migrant, Migrantin erstmal lernen muss. Das Gegenstück zur Akkulturation ist ja Assimilation, was ja bedeutet, dass man seine alte Kultur komplett aufgibt für die neue Kultur. Also, dass man sich quasi komplett mit der neuen Kultur identifiziert und Teil der neuen Kultur wird, ohne Parts der alten Kultur zu behalten. Und das ist eben das, was in dieser ganzen Migrationsdebatte auch immer vermischt wird mit dem Wort Integration. Weil die ganzen rechten Menschen sagen, die müssen sich integrieren, die wollen aber eigentlich, dass die sich assimilieren. Dass sie sich komplett aufgeben in der neuen deutschen Kultur und dass sie ihre alte Kultur komplett abstreifen. Also das ist auch nochmal wichtig hier zu differenzieren, dass dieser Begriff Assimilation etwas ganz anderes bedeutet, als Teile der anderen Kultur anzunehmen und die eigene zu behalten.
Absolut. Es heißt nämlich eher inneres und äußeres Ankommen in einer neuen Gesellschaft. Und Ankommen heißt nichts Aufgabe, ne? So.
Was passiert denn psychologisch beim Ankommen?
Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, es ist nicht eine Anpassung, die nach 3 Wochen passiert ist. Also du hast dann nicht irgendwie Brainwashing und dann muss das passiert sein, sondern es ist ein Dauerprozess. Und es bedeutet nicht, ich lerne die Sprache und dann ist es gut. Ja, auch das ist ja so ein Mythos. Sondern es bedeutet, ein Mensch muss über eine längere Zeit neue soziale Regeln, Werte, Rollen, Kommunikationsstile und Machtverhältnisse verarbeiten, verstehen und das parallel zum Alltag und der Arbeit, eventuellen Arbeit, Elternschaft. Ja, Kinder gehen auf einmal in die Schule, in eine andere Schule, Behördenwege und finanzielle Sorgen, ja. Und viele, die meisten unterschätzen, dass es nicht nur ein Event ist, sondern ein Zustand, der sich teilweise über Jahre hinwegzieht. Ich hatte eine Familie, also ich muss dazu sagen, ich habe wenig Familien mit Migrationshintergrund. Das liegt daran, dass ich mich teilweise sehr angetitscht fühle durch die Themen, die da in den Familien vorherrschen und ich das Gefühl habe, dass ich so damit beschäftigt bin, nicht parteiisch zu sein und in diese Grundhaltung, die ich absolut voraussetze, bei jeder Fachkraft zu bleiben, dass mir das einfach zu anstrengend ist, weil ich meine fachliche Haltung, die ich mir sehr auch erarbeitet habe und bei anderen guten Fachkräften voraussetze, da mir schwer erarbeiten muss, um da drin zu bleiben. So, da war jetzt ein bisschen kompliziert in meinem Kopf, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Was ich aber häufig habe, ist, wir haben ja auch Fachkräfte bei uns in der Firma, die selber Migrationshintergrund haben, die einfach Arabisch und Ukrainisch perfekt sprechen, weil die daher kommen oder auch Russisch. Und die arbeiten häufig natürlich auch mit Familien, die Migrationshintergrund haben und die berate ich ja. Also mit denen mache ich ja Fallsupervision, die begleite ich ja, ich bin ja deren Koordination und deswegen komme ich dann auch so in verschiedene Familien rein und kriege viele Themen mit und berate quasi dann die Fachkräfte. Einer der letzten Fälle, die ich gemacht habe, bevor ich mich dazu entschlossen habe, solche Fälle generell nicht mehr anzunehmen, da war ein Vater, der war auch in dieser Anpassung und die Kinder und die Frau waren völlig überfordert, weil der zu Hause auf einmal so eine Wesensveränderung durchgemacht hat. Der war gestresst, der hatte ein kleines, dünnes Nervenkostüm und vorher haben die gesagt, war der die Ruhe selbst, war überhaupt nicht leicht zu stressen, aber hab den vielleicht auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir jetzt ein paar Sachen besprechen, weil das war sinnbildlich für das, was er durchgemacht hat. Also er hat total gezweifelt, der war ein oder ist immer noch Akademiker in seinem Heimatland gewesen und hatte hier aber nicht die Möglichkeit, das zu arbeiten, was er studiert hat. Und das hat sehr hart an seinem Selbstwert genagt, weil er sehr lange dafür auch gearbeitet hat und wirklich auch jemand war in seinem Land, geflüchtet ist, um seine Familie zu beschützen, vor allen Dingen seine Mädchen zu beschützen und nicht, weil er irgendwie, er hat auch immer gesagt, wenn es nur um mich gegangen wäre, ich wäre geblieben. So, das heißt, er war auch nicht so überzeugt davon und kommt dann in dieses Land und hat damit sehr gehadert. Es war einmal dieses Selbstbild. Wer bin ich hier? Dann so ein Zugehörigkeitsgefühl. Darf ich dazugehören? Ist das in Ordnung? Dann mit einem halben Ohr oder mit einem halben Gehirn schon immer in der Heimat. Was passiert da? Wie geht's den Leuten da? Dann ein Sicherheitsgefühl. Bin ich hier sicher und willkommen? Ich finde, das ist auch gerade heutzutage ein ganz großes Thema bei ganz vielen Migranten. Die flüchten in ein Land und fühlen sich hier überhaupt nicht willkommen und haben teilweise die gleichen Anfeindungen wie zu Hause. Also es ist dramatisch. Oder auch ein Stück weit Kontrolle. Verstehe ich die Regeln oder kann mir jederzeit hier etwas passieren? Wie sind die Regeln hier? Was wird hier von mir erwartet? Und das zieht sich ja auch über Jahre hinweg, weil wenn man es ihm erklärt, muss es ja noch nicht mal, also dann hat er es kognitiv verstanden, aber es muss ja sacken.
Ja, und da halt eben auch immer dieser ständige Kampf zwischen, wie viel von meiner Kultur gebe ich auf, wie viel beschütze ich, welche Teile beschütze ich, für was lohnt es sich zu kämpfen, wie viel muss ich aufgeben, um hier überhaupt anzukommen, was gebe ich noch an meine Kinder weiter, was nicht. Das sind ja alles Prozesse, die da stattfinden.
Ja, genau, da gehen wir gleich auch noch vereinzelt drauf ein. Das wird vor allen Dingen in der zweiten Folge auch nochmal Thema sein, weil da werden wir uns ja auch viel damit beschäftigen, wie es zu Hause in Familien und Erziehung abgeht. Und ja, genau. Da können wir ja dann auch was dazu sagen, nicht wahr?
Da können wir was zu sagen. Und ich habe das auch in der Uni behandelt, dieses Thema. Also das ist ein sehr interessanter Prozess, vor allem was die zweite und dritte Generation angeht, weil da geht es ja dann darum, was mache ich mit meiner Kultur in diesem Grundverständnis von, was gebe ich meinen Kindern? Was ja so dieses Urbedürfnis von jedem Elternteil ist, ne? Weil ich will meinen Kindern etwas mitgeben, aber was gebe ich meinen Kindern denn dann mit? Also das ist ja auch so ein Struggle, wo ganz viele Familien ganz unterschiedlich mit umgehen. Also das ist wirklich, es gibt wirklich von bis, ne? Aber das machen wir dann in der zweiten Folge.
Also es ist eine permanente kognitive Mehrarbeit, ne? Eine der größten psychischen Belastungen ist diese Mehrarbeit. Also dieses Gespräche laufen nicht automatisch, sondern werden innerlich übersetzt und überprüft. Man scannt total unbewusst. Was meint die Person wirklich? Ist das freundlich gemeint oder abwertend? Habe ich etwas falsch verstanden? Im Alltag erlebe ich, dass solche Familien häufig beim Jugendamt sitzen oder in Schulgesprächen. Auch darauf werden wir nochmal eingehen. Und das sind diese typischen Ja-Sager. Also dieses, ja, ja. Haben Sie das verstanden? Ja, Und in der dritten Folge werden wir auch nochmal darauf eingehen, was man dann konkret machen kann. Also Handlungsschritte für Fachkräfte, wie man damit umgehen kann, um diesen Familien auch Sicherheit zu vermitteln. Weil es ist nicht selten so, dass ich dann gehört habe, ja, die tun immer so, sagen immer ja, aber das geht denen da rein, da raus, geht denen am Arsch vorbei. Nee, geht denen nicht am Arsch vorbei. Da laufen einfach ganz andere Prozesse. Also manchen vielleicht, aber ich weiß von vielen, dass es nicht so war. Und diese Codes, die du eben auch schon besprochen hast, ne? Also wie sagt man nein? Wie kritisiert man respektvoll? Das ist ja innerhalb von Deutschland schon anders. Ja, also wie muss das dann sein, wenn man von einer ganz anderen Kultur kommt? Wie smalltalkt man? Wie verhält man sich beim Arzt, in der Schule, im Amt? Also, ne, es ist ja auch so, du kannst ja nicht jedem Küsschen rechts, Küsschen links geben. Was in einer Kultur einfach eine Sache von Respekt ist. Also, ich würde dem wahrscheinlich Sakrotan ins Gesicht sprühen, wenn er mir zu nahe kommen würde. Ne, ist in einer anderen Kultur einfach wahnsinnig übergriffig. So, und andersrum aber genauso, ne, wenn ich in einer Familie gesessen habe und da nicht einen Tee angenommen habe und nicht ein bisschen Gebäck gegessen habe, dann war das wahnsinnig respektlos und wahnsinnig unhöflich. Ne, und ich kann verstehen, wenn Frau Müller mit 20 Ausschnitt und blonden Haaren in der Familie kommt und denen sagt, so, das und das dürfen sie jetzt nicht in ihre Familie, in ihrer Familie machen, mit ihren Schuhen in das Haus reinkommt und die Respektsregeln nicht versteht und nicht mit denen umgehen kann, ja, dann hat die verloren. Also da machen die die Rollladen zu und werden überhaupt nicht mitarbeiten. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Das haben ganz, ganz viele in Deutschland, die in den Bereichen arbeiten, aber leider immer noch nicht verstanden und versuchen dann mit Macht und Druck das durchzukriegen, was aber totaler Schwachsinn ist. Deswegen brauchen wir gute Fachkräfte, die selber Migrationshintergrund haben, die die Sprache sprechen, die diese Codes verstehen, aber auch welche, die, auch wenn sie nicht einen Migrationshintergrund haben, bereit sind, diese Codes zu erlernen. Weil das hat nichts mit Migration zu tun, ob die diese Codes quasi anwenden können oder nicht, die anderen Betroffenen. Also Betroffene, mit denen ich zum Beispiel zu tun hatte, die haben dann häufig gesagt, boah, ich fühle mich immer angespannt, ich bin ständig müde, ich fühle mich dauernd falsch, ich kann mich nicht richtig entspannen, weil die einfach ständig in diesem inneren Dialog und in dieser inneren Übersetzung gehen, auch wenn es halt nicht verbal ist. Auch nonverbale Sachen werden ja versucht zu übersetzen. Und dabei möchte ich hier auch nochmal betonen, dass das keine psychische Schwäche ist. Also viele sagen ja auch diese Pauschalisierung, alle Migranten sind hochgradig traumatisiert. Da kriege ich ja schon, da sträubt sich ja bei mir alles. Haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, warum das so ist. Genauso finde ich es schwierig, die alle als psychisch schwach zu betiteln. Ja, weil die sich einfach erschöpft fühlen oder rückzügig sind. Nee, das ist ein Hinweis auf diese Dauerbelastung durch diese massive Anpassungsarbeit.
Du hast ja eben schon von dem Familienvater gesprochen, der in seiner Heimat Akademiker war und einen angesehenen Beruf hatte und den hier dann nicht ausüben konnte. Das ist ja ein Aspekt, der bei einer Migration dazugehört. Also, dass man nicht nur den Wohnort wechselt, sondern dass sich ganz viele andere Dinge gleichzeitig verändern. Was könnte da noch dazugehören?
Wie du schon gesagt hast, einmal ne, Niedriglohn und Unterforderung. So, also ich kann mir auch vorstellen, ich liebe ja meinen Job und ich weiß, dass ich kann halt nicht viele Sachen gut, aber Ja, ich glaube schon, dass ich meinen Job gut mache. Wenn ich jetzt in einem anderen Land sein würde, dann würde ich diesen Job definitiv erstmal lange nicht machen können, weil ich einfach überhaupt nicht die Skills habe dafür. Und wenn ich dann Putzfrau sein müsste oder so, das wäre für mich, glaube ich, auch echt hart. Und dabei möchte ich hier niemanden abwerten, der putzt. Auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten sich etwas anderes wünschen. So. Und vor allen Dingen, wenn man vorher weiß, ich habe einen akademischen Abschluss, so, und habe gearbeitet und war selbstständig und jetzt bin ich wegen verschiedenen Umständen in einem anderen Land und nichts von dem wird gewürdigt, weil das ist ja auch ein Teil meiner Identität. Dann ist es ja so, dass ich mich hier in Deutschland sehr frei bewege und alles für mich ganz normal ist. Aber wenn ich jetzt in einem anderen Land wäre und mich da wirklich auch integrieren müsste, dann wäre ich ja die Fremde. Ich wäre ja die Fremde. Das heißt, alles ist ja fremd. Das Essen ist fremd. Ich kann nicht mehr das kochen, nicht mehr mit den Produkten das machen. Ich muss mich anders anpassen. Das alleine macht ja auch schon was. Und einfach so ein generelles Kompetenzgefühl im Alltag. Also in der Muttersprache bin ich ja sehr souverän. Das heißt, auch wenn mir irgendjemand auf den Keks geht, wenn er im Auto ist oder so, dann habe ich immer einen schnellen Spruch auf den Lippen. Ja, das würde ich mit Sicherheit in keinem anderen Land schaffen.
Und man kann so. Ja in einem fremden Land nicht mal die Schilder lesen, teilweise.
Ja, ne? Genau.
Also das sind ja auch so ganz kleine Dinge, bei denen es schon anfängt. Und das, was ja dann immer der Vorwurf ist, ist, dass die Leute, die die Sprache nicht sprechen oder nicht verstehen, dass die halt deswegen dumm sind oder ungebildet sind oder bestimmte Sachen halt nicht verstehen, weil sie halt kognitiv dazu nicht in der Lage sind. Und das ist so ein Trugschluss und das ist auch das, was hier vielen Migrantinnen und Migrantinnen begegnet, dieses, ah ja, das rafft die eh nicht, so als wenn die Leute zu dumm wären, Dinge zu verstehen, obwohl sie in ihrer eigenen Sprache sich ganz anders ausdrücken können, natürlich, ne, und über die Sprache läuft ja so viel, also allein Witze, Humor, das ist ja so ein großer Teil der Identität, den du in einer fremden Sprache ja ganz, ganz spät erst wirklich rüberbringen kannst. Also bis du in einer Fremdsprache wirklich auch witzig sein kannst und all das ausdrücken kannst, was du ausdrücken willst, das dauert ja Ewigkeiten. Und deswegen schränkt dich das ja so krass ein in deinem Alltag und auch in dem, was du rüberbringen möchtest, wenn du neue Menschen triffst, dass das finde ich wirklich einen ganz, ganz essentiellen Teil, die Sprache.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Die ist Psychologin, kommt aus der Ukraine mit ihren Kindern und die kann perfekt Englisch, perfekt Russisch, perfekt Ukrainisch und gut Deutsch. Also so gut Deutsch, dass es ihren Ansprüchen zwar nicht genügt, aber dass ich mich mit ihr austauschen kann. So. Und wie oft die sagt, oh, entschuldige, dass ich das jetzt nicht so gut beschreiben kann auf Deutsch. Und ich denke mir, was ist das für eine Wahnsinnsfrau? Also, ne, die hat Psychologie studiert, hat den Master gemacht, kann mehrere Sprachen fließend. Also, worüber reden wir? Und sie fühlt sich mir unterlegen, mir kleines Döppchen, weißt du, was manchmal noch nicht mal Fachwörter in Deutsch aussprechen kann. Und dann sage ich auch immer zu ihr, ich verstehe nicht, woher das kommt. Weil du hast so viel mehr auf dem Kasten, als ich geleistet habe in meinem Leben, ja. Und die baut sich hier gerade ein Leben auf und arbeitet, ja, als Familienhelferin. Das ist unfassbar. So, ich wüsste nicht, ob ich das so könnte, ganz ehrlich. Und trotzdem hat sie das Gefühl, dass sie sich bei mir entschuldigen müsste. Oder sie hat dann gesagt, wenn sie dann übersetzen soll manchmal im Jugendamt, dann sagt sie, oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe das richtige Wort nicht gefunden. So, da denke ich, also worüber reden wir hier bitte? Es ist ja total lächerlich, die muss sich gar nicht schlecht fühlen. Und dann hat, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendeiner hat dann in einem anderen Zusammenhang, aber nicht zu meiner, wenn er das zu meiner Fachkraft gesagt hätte, dann hätte der auch gebrannt, glaube ich. Also verbal, nur verbal natürlich, Leute. der meinte dann, dass er es schwierig findet, das war in einem anderen Kontext, mit Fachkräften zu sprechen, die selber nicht gut Deutsch sprechen können. So. Und da habe ich echt gedacht, dem brennt der Helm. Also da wurde ich auch echt wütend, weil ich dachte, was das für eine Leistung ist. Die können so Deutsch sprechen, dass sie sich mit uns auseinandersetzen können. Plus machen die Migrationsarbeit, die die deutschen Fachkräfte nicht hinbekommen, bei Migranten. Das ist auch ihre Mission. Sie sagt auch ganz klar, sie möchte Menschen helfen, hier besser zurechtzukommen, weil sie sich so allein gefühlt hat. Ist das nicht furchtbar? Und dann kommt auch noch so ein Dude und sagt, ja, das finde ich schwierig, wenn die sich also nicht so fachlich mit mir auseinander. Halt die Fresse.
Ohne Scheiß. Ist echt so. Ja, aber das ist wieder der Kern, wirklich. Das ist wieder der Kern der Sache. Warum sich auch Menschen mit Migrationshintergrund immer und immer wieder abgewiesen fühlen. Wie, egal, wie viel Mühe sie sich geben, es kommt immer irgendein Arsch, der dann einen dann wieder so, dass man sich dann wieder klein und unbedeutend fühlt und nicht dazugehörig. Also das finde ich wirklich furchtbar.
Ich finde, es ist so einfach, sich da rein zu versetzen, wenn man mal überlegt, man wäre selber in der Situation. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich da so schwer mit tun. Wenn irgendwie so ein Harald mir dann erzählt, ja, wenn die hier hinkommen, dann sage ich, Harald, du bist noch nicht mal aus deinem scheiß Dorf gekommen. Erzähl, laber doch nicht. Du müsstest in ein anderes Land, halt doch einfach die Backen. Und das erzeugt alles Identitätsstress. Also wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr so ausdrücken kann wie früher? Und da Sprache ja auch mein schneidigstes Schwert ist, wenn ich mal so sagen darf, und mein wirkungsvollstes, kann ich das absolut fühlen. Absolut. Ich glaube, ich hätte massive Probleme.
Also, ich meine, ihr könnt euch ja mal darin reinversetzen, in euren Urlaub, wenn ihr irgendwo seid und da schon Probleme habt, Essen zu bestellen. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in dem Land beim Elterngespräch, zum Beispiel. So. Also irgendwo in Kroatien beispielsweise. Also, ja. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Und alle, die dann sagen, ja, aber ich würde ja vorher Kroatisch lernen, bevor ich da hingehen würde. Ja, wenn Krieg in deinem Land ist, dann machst du bestimmt nicht erst ein Jahr Intensivkurs Kroatisch, bevor du irgendwo hinfährst oder versuchst auszureisen. Also wirklich. Wenn die Menschen jetzt in Deutschland ankommen, dann steigt ja ganz logisch gesehen das Sicherheitsbedürfnis und das Kontrollbedürfnis, weil man sich ja erstmal an den Dingen klammert, die man kennt und die man bewahren möchte. Was macht das dann mit den Familien?
Naja, in einer neuen Umgebung sind die Regeln nicht immer klar, logisch. Also ist das Nervensystem damit oft überfordert und reagiert darauf mit mehr Wachsamkeit, mehr Reizbarkeit, schnellere Überforderung und stärkerem Wunsch nach Kontrolle. Und das müssen wir uns ganz stark merken, auch für die nächste Folge, weil dieser stärkere Wunsch nach Kontrolle aufgrund eines Sicherheitsbedürfnisses, das kriegen dann häufig wir, Mimi, in zweiter und dritter Generation halt dann noch ab.
Abgesehen davon, dass du die Erste bist, aber ja.
Oh ja. Ja. Und das, was das Nervensystem daraus macht, das zeigt sich häufig in Familien. Also Eltern werden strenger, kontrollierter oder ängstlicher. Entscheidungen werden weniger flexibel, weil Unsicherheiten sehr hoch sind. Konflikte nehmen zu, weil die Reserven fehlen. Und das ist in so vielen Familien einfach Alltag, weil viele gucken dann nur auf die Kinder, aber wenige gucken halt auch auf die Eltern. Weil die Eltern dann eher rückzügig sind. Also es war auch in den Fällen so, ich habe dann häufig so Erziehungsbeistandschaften bekommen von Mädchen, die einfach dann Probleme damit hatten, dass der Papa zu streng ist, dass sie weniger durften und so weiter. Und ich sollte mit den Mädchen daran arbeiten, dass die mehr Verständnis quasi dafür haben. Und das habe ich nicht, ich habe diese Ziele nicht angenommen. Ich habe gesagt, ich werde nicht mit den Mädchen daran arbeiten, dass die weniger wollen. Ich kann gerne mit dem System daran arbeiten, dass die das auch verstehen. Also, dass man auch mit den Eltern arbeitet. Also, was soll ich denn sagen? Nein, Mädchen, du darfst diese Konflikte nicht haben. Dann war ich halt voll in meinem eigenen Rollenkonflikt, weil ich ja selber dieses Mädchen war vor Jahren.
Ja.
Das konnte ich nicht machen. Man kann sich das so vorstellen, wenn draußen alles neu und unberechenbar ist, versucht man oft drinnen in der Familie mehr Ordnung zu schaffen. Nicht, weil man böse ist, und das ist für mich auch nochmal wichtig, ja, sondern weil das Sicherheit geben soll. Die Eltern machen das nicht, weil sie böse sind. Einige nicht, die meisten nicht.
Nehmen wir also an, eine Familie ist jetzt von einer anderen Kultur nach Deutschland gekommen und ist in diesem Prozess jetzt unterwegs, will sich anpassen, aber struggelt auch damit. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege, wie man damit umgehen kann. Welche Muster gibt es da so?
Also es gibt so vier typische Muster, die natürlich nicht zu pauschalisieren sind, bitte, ja? Also, das erste Muster ist Anpassung um jeden Preis. Also, ich will nicht auffallen. Menschen versuchen, so unauffällig wie möglich zu sein. Die haben hohen Leistungsdruck, starke Selbstkontrolle. Und das Risiko dadurch ist natürlich Erschöpfung oder Selbstentfremdung, weil man gar nicht mehr weiß, was man will, ne? Und da hatte ich auch eine Jugendliche, die hatte im Kopf, ich darf keine Fehler machen, ich muss doppelt so gut sein. Und das war nicht, weil sie selber so perfektionistisch war, sondern weil sie so in dieser massiven Anpassung war. Sie wollte nicht ein bisschen wollte sie auffallen. Manche Jugendliche, vor allen Dingen auch Minderjährige, Geflüchtete, die haben ja auch noch eine zusätzliche wahnsinnige Last, weil die ganze Hoffnung der Familie liegt auf deren Schultern. Und das ist unnormal.
Und ich glaube, das ist auch ein Muster, was ganz viele Kinder in der zweiten oder dritten Generation immer noch ausbaden müssen, weil das dann ja auch auf die Kinder übertragen wird. Wir dürfen als Familie nicht auffallen. So, ne, du musst der Beste in deiner Klasse sein, weil, ne, sonst heißt es, dass Ausländer faul sind oder dass Syrer faul sind oder whatever, ne, oder du wirst hier in Deutschland keine Ausbildung machen, du musst Akademiker werden, ne, was glaubst du denn, wer wir sind? Und das kommt ja auch aus diesen Gedanken heraus, ne, was dann auf die Kinder übertragen wird, was wieder mit Leistungsdruck zu tun hat und so weiter. Also da sehen wir ja jetzt schon Muster, die sich auch auf die zweite und dritte Generation dann übertragen.
Ja. Absolut, ja. Ja, das zweite Muster ist Rückzug oder Abkapselung. Also ich bleibe unter mir. Das ist eine Schutzreaktion, weniger Kontakt zu Mehrheitsgesellschaft. Und der Vorteil ist natürlich Sicherheit und Vertrautheit. Das sind so typische, die seit, ich sag jetzt mal, 20 Jahren vielleicht hier sind, aber immer noch kein Deutsch sprechen können, die in ihrem Viertel bleiben, und das war ja, muss man ja auch sagen, politisch früher so gewollt, ja, als die Arbeiter nach Deutschland kamen, die wurden alle, die türkischen Arbeiter, in ein Viertel gesteckt. So.
Ja.
Das war nicht gewollt, dass die sich integrieren. Die sollten auch irgendwann wieder gehen. Da sind halt nur ein paar geblieben. So. Und diese leben aber dann immer noch in diesen Vierteln, übertrieben und überspitzt gesagt, ja, wo die genau wissen, da ist mein Schneider, da kann ich einkaufen gehen, und die sprechen natürlich untereinander eine Sprache. So. Mhm. Und das ist bis heute so, das habe ich im Studium nicht verstanden, weil im Studium war dann auch Migration und so und bla. Und da habe ich gesagt, hä, aber die müssen sich ja gar nicht integrieren. Die haben ja gar keinen Druck. Nee, genau. Ja, hä, wieso macht man das denn auch heute noch so? Also es ist ja heute auch noch so, dass ganz wenige auf die Idee gekommen sind, denen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von deren Community woanders zu leben und sich da zu migrieren. Ja.
Das ist der große Fehler Deutschlands gewesen, dass die damals nicht weitsichtig genug waren, um zu verstehen, dass viele dieser Menschen bleiben werden. Denn wie du schon sagst, es war eigentlich geplant, dass die alle nach ein paar Jahren wieder zurückgehen. Und deswegen wurden die alle in ein Viertel gesteckt, deswegen gab es keine Integrationsmaßnahmen, deswegen hat man die da walten lassen und deswegen waren die Menschen ja auch ein Stück weit auf sich selbst angewiesen. Und was macht man dann natürlich? Ja, man hält sich an dem fest, was man kennt. Und dann hat man Schneider, wie du schon sagst, ne? Man hat dann eigene Geschäfte gegründet, ne? Mit lokalen Produkten aus der Heimat, Schneider, Bäckereien, Restaurants, irgendwelche Shops und so. Und dann auf einmal haben sich alle gewundert, hä, aber was? Aber die leben ja da unter sich und die kommen gar nicht aus ihrem Viertel raus, ja. Verkackt, würde ich mal sagen. So, ne? Und ich meine, inzwischen ist es ja für uns als Gesellschaft eigentlich cool, dass wir so eine reichhaltige Kultur haben, dass es Viertel gibt, in denen du ja wirklich alles kaufen kannst, von bis. In Berlin ist das ja auch ganz extrem, ne? Dass du dann irgendwo hinfährst und da kriegst du dann alles Mögliche aus arabischen Kulturen. Das ist ja für uns jetzt eigentlich total gewinnbringend. Nur für die Menschen damals war das ja wie so eine Art Sicherheitsmechanismus einfach.
Und ist es noch? Also ich verstehe halt auch nicht, ich habe mit einem anderen Mitarbeiter einen Fall, der Mann kommt aus Marokko, der ist seit 3 Jahren hier, der kann immer noch kein Deutsch. Also wir haben immer noch das Problem, dass der ist auch nicht so hoch motiviert, ne? Aber es gibt auch wenig Möglichkeiten, den irgendwie die Möglichkeit zu geben, Deutschkurse zu machen. Gibt es einfach nicht genug. So. Und dann ist der in seinem Viertel, wo einige Marokkaner halt auch sind, ne? Und ja, da fühlt er sich natürlich wohl. Ich kann das verstehen. Wir versagen ihm ständig, er muss aus seiner Komfortzone raus. Und dann wird er natürlich wütend, weil ich auch verstehen kann, weil wer sind wir, ihm das zu sagen, wenn die Regierung, und das sagt er auch ganz klar, aber die Regierung lässt mich doch hier. Die Regierung sagt doch nicht, ich muss hier irgendwie jetzt schnell arbeiten oder sonst irgendwas. Warum kommt ihr und geht mir so auf den Keks? Ja, was soll ich sagen? Bin ich utjekalt, Mimi? Ja, hat er recht. Also es gibt auch wenig Möglichkeiten dann für die, es gibt Möglichkeiten für die, die es wirklich wollen. Da muss aber viel Eigenleistung dahinter sein und die hat nun mal nicht jeder aus verschiedensten Gründen. Und ich finde, das ist wirklich eine Sache, die Politik bis heute verkackt, dass sie nicht genügend Möglichkeiten schafft, sich gut migrieren zu können.
Es ist einfach keine Priorität. Obwohl es eine der obersten Prioritäten sein müsste in unserer alternden Gesellschaft, wo wir auf Integration und Einwanderung einfach angewiesen sind. Aber das ist ein Thema for another day. Was gibt es noch für ein Muster?
Ja, das ist dann häufig zweite oder dritte Generation, die davon auch betroffen sind, nämlich pendeln zwischen zwei Welten. Also je nach Kontext anders, ne? Viele können sehr flexibel switchen zwischen Sprache, Humor, Auftreten. Und das kann auch eine wahnsinnige Kompetenz sein. Das Risiko ist halt das Gefühl von Unechtheit, ne? Also wer bin ich wirklich? Oder eine Überforderung. Ich muss immer umschalten. Ich kann nie ich sein. Und das erlebe ich, dieses Muster erlebe ich häufig in der zweiten oder dritten Generation. Bei Jugendlichen ist es halt besonders häufig, weil sie in der Schule anders sind und mit Freunden als zu Hause. Also ich habe teilweise Jugendliche, die sich in der Schule und draußen benehmen wie Arsch auf Eimer. Wirklich. Also richtig asozial und respektlos. Und zu Hause sind die klein mit Hut. Unglaublich. Also, und ich kenne das ja auch von mir früher. Ich wollte früher auch zu den Coolen gehören. Und ich habe früher auch in der Schule mehr Mist gebaut, ja, um irgendwie jemand zu sein, weil zu Hause einfach andere Regeln gegolten haben, aber nicht in so einer Massivität, wie ich sie im Moment häufig erlebe. Also die rotzen Lehrer an, ne? Und zu Hause dürfen die noch nicht mal, die Stimme erheben gegen Mama und Papa. Also das ist eine wahnsinnige Spaltung, die da passiert. Dann gibt es noch Integration und Erweiterung. Und das ist so das, was wir ja auch anstreben. Ich darf beides sein. Also das stabilste Muster, aber das braucht halt die Voraussetzung, eine reale Akzeptanzerfahrung, ein Umfeld, in dem Fehler erlaubt sind, viel Zeit und stabile Ressourcen. Also eine Wohnung, Status, Sprache, soziale Netze. Und das ist ja das D-Muster ist so das Ziel. Und dieses Kerngefühl von, ich verliere mich nicht, wenn ich Neues annehme. Und diese Chance haben meistens die Menschen in der zweiten Generation, weil die ersten lange brauchen, um hier anzukommen und dieses Gefühl zu bekommen, ich werde hier gewollt und ich kann meine neue Identität annehmen.
Wo spielt denn das Thema Diskriminierung hier rein? Also das alles war ja jetzt quasi, alles, was wir bisher besprochen haben, war ja eh schon Stress genug für die Menschen, was sich nur aus dem Prozess ergibt. Aber was passiert denn dann, wenn man auch noch Anfeindungen oder Diskriminierungen erlebt?
Ich fand es ja mal spannend, dass du für dich ja gesagt hast, dass du eigentlich keine Diskriminierungserfahrung gemacht hast, oder?
Wenig auf jeden Fall, ja, wenig.
Ich auf jeden Fall um einiges mehr, was ich nicht verstehe, weil ich sehe ja jetzt nicht ausländischer aus als du oder so. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und das sind Erlebnisse, die sehr subtil sind, also abwertende Blicke, die ich dann zum Beispiel bekomme oder immer die Frage, wo kommst du wirklich her? Und ich stelle mich ja schon doof bei der Frage oder so, ne? Ein Lob dafür, dass ich mich so gut integriert habe. Das ist auch so, boah, finde ich aber super, ne? Dass du das so machst, das hört man ja gar nicht. Ja, okay, wow, danke dafür. So. Und selbst das finde ich schon wahnsinnig nervig. So, es verletzt mich nicht, aber ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig unnötig und nervig, immer wieder darauf reduziert zu werden. Und was aber Betroffene häufiger beschreiben, sind, abgesehen von diesen abwertenden Blicken, auch Benachteiligung an Wohnungs- oder dem Arbeitsmarkt. Ne? An die ständige Frage auch, wo kommst du wirklich her? Und die Namens- oder Akzentsbewertung. Also oft, ach, das ist ja interessant, wo kommt das denn, wo kommt der Name denn ursprünglich her? So, ist doch kackegal, Frau Müller-Meyer-Schmitz. Weißt du, wo der Name ursprünglich herkommt? Ohne Scheiß. Ja. Ah. Die wollen dann einen netten Smalltalk machen.
Ja, bei mir ist es ja so, ich weiß ja nicht, ob ich schon aufgrund meines Namens oder so diskriminiert worden bin, wenn es jetzt um Wohnung oder Arbeitsmarkt geht. Ne? Also ich meine, ich habe auch schon genug Absagen in meinem Leben bekommen. Das kann ich jetzt im Nachhinein ja nicht mehr rekonstruieren, ne? Ob das aufgrund meines Namens vielleicht war. Ich meine, diese Frage, wo kommst du wirklich her oder so, ne? Oder irgendwelche dummen Sprüche, so, das habe ich natürlich auch schon erlebt und erlebe ich auch zu Genüge. Aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen den Vorteil, und ich glaube, da würde ich dir widersprechen, zumindest bevor du deine Haare blond gefärbt hast, finde ich, dass du sehr viel arabischer ausgesehen hast als ich, weil du eigentlich ja ganz schwarze Haare hast. Und ich habe keine schwarzen Haare. Ich habe so mittelbraune Haare und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Mhm. Alleine so beim ersten Eindruck, sag ich mal, so, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, seitdem du blond bist, aber man sieht ja auch trotzdem, dass du keine Naturblonde bist, ne? Also du bist ja trotzdem ein dunklerer Typ, so, ne? Das sieht man ja trotzdem auch und du bist ja auch generell dunkler als ich. Also deine Hautfarbe ist ja auch dunkler als meine. Also ich glaube, das sind alleine schon so subtile Sachen, die im Alltag ja aber das Erste sind, was Menschen sehen und was Menschen wahrnehmen.
Ja, das, weißt du? Ja, das stimmt. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass unsere Eltern uns nicht Waleed und Rashid genannt haben, weil ich glaube, dass Miriam und Sarah, obwohl mein Sarah ja nochmal anders geschrieben wird, trotzdem nicht so eine große Wirkung wie Waleed und Rashid Ben Hadid auf dem Papier geheißen hätten. Und das ist schlimm und das ist furchtbar und das sollte nicht so sein, aber ich glaube schon, dass viele Leute so ticken. Und natürlich kommt es da auch noch auf die auf das Feld an. Ich glaube, in der sozialen Arbeit ist man jetzt eher dankbar dafür, dass man ein multikulturelles Team aufbauen kann. Aber in vielen anderen Bereichen, glaube ich, wäre es problematisch gewesen, weil einfach der Mensch häufig in Schubladen denkt. Und diese Erlebnisse wirken wie ein chronischer Stressor. Also psychisch bedeutet das, mehr Wachsamkeit, weniger Vertrauen, mehr Rückzug oder Gegenangriff, schnelleres und inneres Zumachen. Es geht nicht darum, überall Rassismus zu vermuten. Es geht darum, zu verstehen, dass wiederholte Abwertungserfahrungen psychisch echte Spuren hinterlassen können. Und das ist so wie ein dauernder kleiner Nadelstich. Und manche Leute suchen halt danach. Also du siehst halt, wenn die schon lange in Deutschland sind und teilweise richtig verbittert, dann suchen die nach diesen Nadelstichen. Dann kann man sagen, was man will, dann nehmen die das als rassistische Bemerkung. So.
Unabhängig von dem psychologischen Teil kann sich das ja auch wirklich körperlich auswirken, diese Anspannung, die man die ganze Zeit hat, in diesem Prozess anzukommen und akzeptiert zu werden und die Kulturen miteinander zu verbinden. Also wie wirkt sich das körperlich aus?
Also dieser Dauerstress zeigt sich häufig über Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Muskelanspannung, kurzer Geduldsfaden, Depressionsanteile, Antriebslosigkeit, Angst und viel Grübeln oder so eine Reizüberflutung, die dann so erschöpft macht. Und man kann halt in der Wohnung angekommen sein und innerlich trotzdem noch im Alarmmodus leben oder halt innerlich immer noch in dem Land sein, von dem man gekommen ist.
Mhm.
Also es ist, ich finde es einfach erschreckend, wie viele Menschen das immer noch unterschätzen. Sie sagen, ja, aber die sind doch jetzt hier, die müssen doch jetzt im Hier und Jetzt sein. Ja, Bro, okay, danke für gar nichts. Und
ja, echt, wirklich.
Ja, aber es ist wirklich erschreckend, aber es ist ja manchmal so, dass sie dann so dumme Fragen einfach stellen. Was hilft, ist einfach, dass Betroffene Worte finden, durch die Gefühle reguliert werden können. Also, dass man Mitgefühl zeigt, dass man einen Sinn und ein Ziel zeigt, ne, wofür machen wir das, reduziert halt den Stress, dass sie sich immer wieder vorrufen, was eigentlich deren Ziel hier ist, was sie eigentlich machen wollten, ne? Soziale Inseln zu schaffen. Also 1 bis 2 sichere Kontakte machen manchmal einen großen Unterschied. Dass eine Narrativarbeit erfolgt, also unsere Geschichte als Ressource statt als Makel. Und die Erlaubnis für Ambivalenz, also ich darf es hier gut finden und trotzdem etwas vermissen. Dass das einfach in Worte gefasst wird. Und ich mache da häufig oder habe da häufig eine Mini-Übung gemacht, die ich aber auch tatsächlich mit vielen Teenagern heute noch mache. Und das ist die Mini-Übung Ambivalenz erlauben. Also der erste Satz, ein Teil von mir ist froh, weil, ein Teil von mir ist traurig und wütend, weil, und beides darf gleichzeitig aber wahr sein. Also mit Teenagern oder mit Kindern mache ich, ein Teil von mir ist froh, weil Mama und Papa sich getrennt haben, ein Teil von mir ist traurig und wütend, weil Mama und Papa sich getrennt haben, beides darf da sein. Und das kann man auch gut mit Migranten machen, weil die auch teilweise sich schlecht dafür fühlen, dass sie sich hier schlecht fühlen, weil sie es ja so viel besser haben als Verwandte und Freunde in dem Land noch. Und Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis und Identität ist halt die Antwort darauf. Also psychologisch ist Zugehörigkeit kein nice to have, sondern ein Grundbedürfnis aller Menschen und Menschen brauchen das Gefühl, dazu zu gehören und anerkannt zu sein. Das ist super wichtig für einen selbst. Und Identität ist dann die innere Antwort auf die Fragen wie, wer bin ich, welcher Gruppe gehöre ich zu, wie sehen mich andere, wie will ich gesehen werden. Und bei Migrationserfahrung wird das besonders intensiv, weil Identität plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, sondern ausgehandelt wird. Mit der Umgebung, aber auch mit der Familie. Das heißt, du bist nicht mehr der Anwalt, der da das Essen auf den Tisch bringt. Zum Beispiel, sondern du musst andere Arbeiten machen und vielleicht muss deine Frau auch arbeiten, um das überhaupt irgendwie über die Runden zu schaffen. Und du kannst dich nicht mehr wortgewandt irgendwie unterhalten, sondern du musst 3-mal nachfragen, ob du die Lehrerin wirklich verstanden hast. Das ist schon echt nicht zu unterschätzen.
Bei Menschen oder Familien mit Migrationshintergrund oder mit einer Migrantengeschichte spielt ja auch häufig die Loyalität eine Rolle. Gerade wenn es darum geht, wir als Familie müssen gut dastehen oder wir haben hier nur uns, wir müssen die Familie beschützen. Das hat ja auch häufig etwas Kulturelles, was da mitschwingt. Welche Rolle spielt diese Loyalität oder auch dieser Loyalitätskonflikt vielleicht dann in der neuen Kultur oder in diesem gesamten Prozess?
Mhm. Also der Punkt ist ja, wenn ich mich verändere, verletze ich meine Familie. Das ist häufig bei Kindern und Jugendlichen, die Migrationshintergrund haben, einfach immer ständig präsent. Und viele von ihnen tragen, aber auch Erwachsene immer noch, ja, tragen innere Sätze wie, meine Eltern haben so viel geopfert, ich darf nicht undankbar sein, wenn ich anders werde, entferne ich mich, wenn ich mich integriere, verrate ich etwas, wenn ich mich abgrenze, bin ich schlecht. Und das kann zu inneren Konflikten führen, die außen zwar wie Pubertät aussehen, innen aber oft eine ganz, ganz starke Gewissensfrage ist. Und da ist wichtig zu verstehen, dass Loyalität nicht falsch ist, sondern das ist ja Bindung. Ich bin ja nur loyal zu Menschen, die ich wahnsinnig liebe. Aber wenn diese halt zu eng wird, macht sie die Identität klein oder sogar kaputt, weil wenn ich so loyal bin den Werten von anderen Menschen gegenüber, kann ich halt nicht meine eigenen Werte erarbeiten und ausprobieren und ausloten. Und viele Jugendliche kämpfen nicht gegen ihre Eltern, sie kämpfen gegen das Gefühl, jemanden enttäuschen zu müssen oder herauszufinden, halt, wer sie wirklich sind. Und das fühle ich so sehr. Das war ja bei mir genau der Punkt. So, ne? Und dann wird dann immer gesagt, naja, ne, wieso machst du es uns so schwer und du bist so eine schwierige Pubertierende. Nee, ich war einfach in einem Kampf mit meiner Identität. Mm. Und Scham, Stolz und Sichtbarkeit da wird die Identität einfach total emotional aufgeladen, erst recht, wenn ein Hormoncocktail von der Pubertät noch mit dazukommt. Also einmal ist es diese Scham, die damit reinspielt. Ich bitte nicht auffallen, bitte kein negatives Bild abgeben. Und das führt zu Anpassung, Rückzug und Perfektionismus. So. Und Stolz, unsere Geschichte ist stark, wir haben überlebt. Das kann Schutz geben, aber manchmal auch Druck. Wir müssen stark sein. Oder dieser Sichtbarkeitsstress, den du eben auch gesagt hast. Man möchte nicht unauffällig sein. Dann wird der Alltag schneller zur Bühne und ich repräsentiere etwas. So, ich muss der Name Ehre machen.
Mhm.
Und das ist auch ein Problem, wenn das Jugendamt dann kommt und was will. Dann wird genau das ja alles, also wird Charme, Stolz und Sichtbarkeit und Schuld, das wird alles angetitscht. Und das gibt halt ein Problem, wenn die JugendamtsmitarbeiterInnen es nicht sensibel und mit den richtigen Codes vermitteln können.
Wie sich das Ganze noch mehr auf die Erziehung, auf das Leben zu Hause, in der Familie, in dem System auswirkt, darüber werden wir in der nächsten Folge noch ganz intensiv sprechen. Also wenn euch das interessiert, dann schaltet doch nächste Woche wieder ein. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis dahin, tschüssi.
Tschüssi.